Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur dritten Folge von Eigengoal. Wir haben uns wieder ein Zeug gelegt, zwei Nächte durchgearbeitet, viel Sport recherchiert, wir sind sogar live vorbeigegangen und sind wieder da für euch. Da ist der Omar.
Hallo. Und neben mir hockt der Philipp.
Hallo Vater. Und wieder links von mir ist der Mürg.
Saletti, heute zusammen. Viel Spass. Meine Jungs, da sind wir wieder. Freut mich richtig, wieder zusammenzusitzen mit euch. Hey. Wir haben ja mega viel Post bekommen von unseren Fans. Oder von unseren Kritikern, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wenn ihr wisst, wir streamen unsere Propaganda von einer streng geheimen Höhle aus. Ein paar meinten sogar, es sei eine Insel. Darum haben wir wissen für euch, ob ihr vielleicht einen passenden Namen für unsere Höhle, Hölle oder Grotte hättet. Die Antworten sind genauso witzig wie bizarr gewesen. Auch da, Anfang, danke vielmals fürs Mitmachen. Von meiner Seite wollte ich zwei Sachen schnell sagen, die ich einfach extrem cool gefunden habe. Das eine ist der Küngelgade.
Das wissen hoffentlich alle draussen, was ein Küngel ist.
Ja. Müssen wir das erklären?
Nein. Könnt ihr es googeln oder so? Wirklich? Das ist Allgemeinbildung. Ist das Ross, oder?
Ich hätte jetzt gemeint, Gatten sind zu dir, aber...
Ja. Ein Tiger im Fall. Ich glaube, Tiger. Das ist ein Tigerhamster.
Ein australischer Tigerhamster.
Ja, genau.
Schweinsforelle.
Schweinsforelle.
Genau. Ein Haifischbacken vom Lautensee.
Ah, okay, gut.
Philippinisch, ja.
Genau. Mit thailändischen Wurzeln.
Mhm. Gell. Jetzt sind wir alle maximal verwirrt, glaube ich.
So. Gell. Aber was auch legendär war, ist folgender Vorschlag von meinem Bierpong-Compadre Silvan. Harry oder Harry Grotte.
Also wieso Jungs, Harry Grotte?
Harry Grotte, ich meine, wir heißen
von Harry Potter.
Ich meine, was passt wie eine Faust aufs Auge zum Begriff Eigengoal?
Harry, spielt er bei Manchester United vielleicht?
Leider ja.
Also wieso, ich finde er eigentlich gut.
Er ist ein Comedian. Das Problem ist einfach, Manchester United hat ihn als Fußballer angestellt. Aber ich finde, er ist ein Mann für Abenteuer im eigenen 16er. Der Harry Maguire. Also echt der Andy Egli vom englischen Fußball. Ein bisschen.
Also eigentlich Harry Maguire Memorial Stadium. Müssen wir es nennen.
Genau, also ich muss ehrlich sagen, mir geht das nicht mehr aus dem Kopf. Schier so wie der Alexander Markus. Ja, das ist ein anderes Thema. Zum Glück haben wir einen Sportpodcast. Aber Harry Grotte oder Harry Grotte.
Also Harry, mit einer AI, mit I mit einer Klammer, in einer Klammer geschrieben.
Ja, genau. Eben, das eine ist so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen eine negative Konnotation, so mit viel Haar, aber das sollte mich etwas anderes erinnern.
Pur, das passt.
Genau.
Haben wir nichts dagegen.
Habt ihr auch noch einen Vorschlag, den ihr cool gefunden habt?
Ja, ich habe ja auf Instagram ganz viele Vorschläge von bekommen. Gute, schlechte, sehr schlechte. Das ist vom Loch über den Originalrahmen von dem Ding, das mir drinnen hocken gefallen, den ich aber nicht nennen will, weil sonst wissen wir alle, was ist. Das finde ich langweilig. Da habe ich einen sehr guten Vorschlag von Michi bekommen. San Siro, kennt ihr das Italien, oder?
Mhm. Ja.
Das ist ja auch so, das italienische Feeling, wenn es dann Siro der Name hat, das Feeling in dem Stadion innen. Wir sind ja Zibach, vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Gell.
Oder wir sind jedenfalls aus Ibach. Der Name wäre San Ibaccio. So Ibach, aber natürlich so ein bisschen italienisch, spanisch angehaucht. In dem Moment noch grosser Omar von Michi.
Danke.
San Ibaccio, das finde ich auch so. Wir brauchen noch eine Hymne, wie San Siro hat, mit Sara Perchetti Amo. Mhm. Und dann, wow, jedes Mal, wenn ich nah da reinlaufe, habe ich Hühnerhaut.
Jetzt war grande. Also ich wollte jetzt nicht jemanden auffordern, aber mal, ich kann euch auffordern. Bitte,
Livio,
mach ich das.
Unser Jinglemeister.
Ja.
Du hast sicher etwas in petto, wo zu unserem San Ibaccio würde passen.
wenn wir es dann wirklich so nennen. Vielleicht heisst es ja nächste Woche schon die St. Pauli Arena.
So heisst, so ist einfach der Draft für heute.
Ja,
ja, genau, genau.
Das ist ein Projektname. Das soll ja nicht so heißen.
Soll ja nicht so heißen.
Genau, der Codename für jetzt. Eben, soll heissen, ihr dürft uns selbstverständlich noch weiter kontaktieren. Schreibt, WhatsAppet, mache ich dir auch Zeichen. Wir sind offen für coole Vorschläge.
Könnt ihr uns auch ganz normal und altmodisch auch einen Brief schreiben?
Wenn ihr eine Adresse habt, wäre wichtig. Aber wir haben eine E-Mail-Adresse vielleicht bis nächste Woche.
Darf ich etwas sagen?
Also wenn ihr Philipp B. Eibach schreibt, dann...
Dann gibt es nur zwei, also...
Genau.
Zu einem von beiden wird es dann schon kommen.
Ja, ihr lacht jetzt, aber wenn es Zufall so will, hat uns wirklich ein Brief erreicht diese Woche? Mit Nein. drei Fragen drin. Ah. Und zwar Fragen auf unserem Fan vom Stefan. Die erste Frage, Philipp. Stimmt das, dass du in einem Tag 6 Touchdown, 1 Homerun, den letzten Penalty im Grümpi-Final gehabt hast und den 10 Liter Bier gesoffen hast im Zelt?
Stimmt nicht ganz, weil ich habe nur 4 Touchdowns gemacht. Aber der Rest ist alles wahr.
Aber sind es nur 10 Liter gewesen?
Es sind nur 10 Liter. Ja, es war ein bisschen strenger Tag, muss ich schon sagen.
Tag hat nur 14
Stunden. Ich musste noch zwischendrin Alex müssen Honigkräuter trinken, weißt du, dass ich ein bisschen lockerer werde. Sonst wäre das nicht alles gegangen an einem Tag.
Ja, die nächste Frage an Omar. Welcher Sportler hat derzeit einen schönen Schnauz?
Also, bis vor 2 Wochen, wo wir eigentlich das Thema noch nicht so gewusst haben von der heutigen Folge, hat die wie aus der Kanone geschossen gesagt. Minshew. Gardner Minshew,
ein
Quarterback von den Indianapolis Colts, Starting Quarterback, so wie es jetzt
aussieht. Aktuell, ja.
Mhm. Aber jetzt, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, das wir heute haben, wo ihr ja wisst, um was es geht,
ja.
Also ist auch der Maurice Garin ins Spiel gekommen. Ich zeige jetzt das gerade um.
Der ist ganz schön.
Zu dem her komme ich dann später.
Der Schnauz braucht einen eigenen Vornamen. Die Wahrpracht. Und die dritte Frage ist an mich. Wir gehen in die aserbaidschanische Premier League. Und zwar, überrascht dich der aktuell 9. Platz von Sabail? Nein, überhaupt nicht. Also der Kader, der Trainer, das Spielverständnis. Also die müssen schauen, dass sie nicht absteigen. Aserbaidschanische Premier League.
Darf ich bitte fragen, wer der Stefan? Auf einen Stefan.
Auf einen Stefan. Nein, nur als mit Stefan unterschrieben.
Ah, das gehört halt auch dazu. He.
Coke Zero.
Zum Wohl. Ja, das ist Coke Zero.
Zum Wohl.
Miteinander. Also.
Nein, an dieser Stelle auch vielen herzlichen Dank für euer Interesse in unserem Podcast, für die zahlreichen Klicks, fürs Mitmachen. Wir haben wirklich mega Freude, wenn wir mit euch könnt interagieren und mittlerweile, hey, das ist einfach der Hammer. Gehört mir eigen Goal nicht nur im Kanton Schweiz, sondern auch über unsere Kantonsgrenzen hinaus. Also, viele Grüße gehen an dieser Stelle auch zurück ins Bernbiet, auf Zug, Kanton Zürich und Luzern. Und jetzt etwas anderes noch. Wir sind altruistische Männer. Und wir verwenden die Plattform auch, um die diplomatischen Beziehungen zu den restlichen Kantonen sowie unseren Ruf zu verbessern. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, in letzter Zeit war ja ein Herr vom Kanton Schweiz in den Medien. Negativ. Ist in einem Strafverfahren verwickelt.
Ja, kann passieren.
Also an dieser Stelle wollte ich einfach sagen, hey, wir sind nicht alle vom Kanton Schweiz sind so.
Nein, das ist wirklich... Wir wissen, wie eine Rolle spielt.
Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das jetzt... was ich wollte sagen, ist, also mit uns haben auch Frauen freiwillig Sex. Wir müssen gar nicht zahlen.
Ja, das stimmt.
Und wir wissen, ob man Chloroform legal kaufen darf. Ja.
Kritisch, aber hey, du. Ja, also, ich glaube, wir haben genug über Politik und alles andere philosophiert, genau. Oder?
Gehen wir schnell
Glanz und Gloria.
Ja, Glanz und Gloria können wir an einem anderen Ort schauen.
Wir kommen zu der heutigen Übersicht, zu den Themen, die wir dann behandeln. Das eine ist das grösste Radrennen auf der Welt, das aktuell am Laufen ist. Tour de France. Und das zweite Hauptthema ist, was wir Wochenende gemacht haben, also nur sportlich. Riegenschwingen und Helvetic Guards.
Ja, sind wir gewesen.
Genau, also die anderen zwei Kollegen, die haben sich da für euch ins Zeit, Zeug gelegt am Sonntag, währenddessen ich in der Bade war.
Ich würde sagen, du bist nur in der Bade gehockt.
Ich musste baden.
Ja. Immerhin der Michael Phelps oder so dabei gewesen?
Nein, also ich habe geschaut, zwei haben Tischtennis gespielt, haben es nicht so gut können. Und ich dachte, ich das nicht interviewen. Und was habe ich noch gesehen, was mit Sport zu tun hatte? Ja, tauchen.
Tauchen.
Tauchen, aber es ist nichts gefunden worden. Ist Tauchen überhaupt ein Sportart?
Also, Apnoe tauchen, oder? U-Boot. Ohne Ausrüstung, oder?
Also okay. U-Boot tauchen? Also, was sind es? Tauchen?
Hast du die PlayStation-Controller dabei?
Er geht aber nicht mehr.
Blöd. Na also. Es ist herrlich heute, dumme Witz kommen einfach.
Genau. Ja, du von dem weltgrössten Velorennen geredet hast, habe ich schon Wurst- und Brotstaffetten im Kopf gehabt, aber offensichtlich ist es etwas anderes.
Nein, da musst du auch noch laufen, oder? Wurst- und Brotstaffetten.
Aber auch Velo fahren.
Aber auch Velo spiken, ja. Oh. Nicht Rennvelo.
Also aber es ist nicht eine Fahrt um den Lauzensee, das ist das drittgrösste Radrennen, das es gibt. Hat man früher nicht mehr so gesagt.
Das drittgrösste?
Ja, das zweitgrösste noch um die Region war. Und dann ist Tour de France
gekommen.
Ah, genau. Ja. Aber Tour de France in der 110. Ausgabe. 21 Etappen, 22 Teams, 176 Fahrer, davon zwei Schweizer. Philipp?
Ich weiss nicht im Fall gerade, was ich sagen will. Ich bin sie läuft jetzt. Heute war die 10. Etappe. Mhm. Ich bin jeden Tag am Schauen gewesen. Und ich habe um 12 Uhr das Radio abgestellt und habe einfach den Eurosport-Kommentator zum Hören in da. Also ich bin wieder mal hin und weg. Es freut mich das Jahr wirklich auch der Zweikampf zwischen Pogacar und Vingegaard, wo extrem spannend ist. Und habt ihr auch ein bisschen geschaut, oder?
Eher weniger. Kannst du auch den Zuhörern so sagen, was das für dich zwei Sportler sind, die sich jetzt gerade um einen Sieg
also bekämpfen. Tadej Pogacar ist noch nicht mal 25, ist eigentlich auch noch im Velofahren Jungprofi. Unter 25 gibt es das weiße Trikot. Was sehr außergewöhnlich ist, dass so ein junger Fahrer schon so gut ist. Pogacar hat schon zweimal Tour de France gewonnen. 19 und 20, wenn ich es richtig im Kopf gerade habe. 21 ist sein, oder 2021.
2021,
ja. Genau. Und 22 Jonas Vingegaard aus Dänemark, wo nicht ganz so ein Allrounder ist wie der Pogacar, aber am Berg eigentlich stärker ist. Vor allem, wenn er stetig schön steil gegenauf geht. Und der Zweikampf, den die jetzt gerade auf einem Level haben, wo einfach 10 Level höher ist als alle anderen. Also ein Hindley oder ein Mikel Landa, der früher immer aufs Podest gefahren ist, Rigobert Urán, die mögen nicht mehr nachher. Und das ist... Also ich lebe vor dem Fernseher jetzt gerade.
Ja, ist unglaublich. Eben, da kann man nicht mehr von Athleten reden. Das sind Titanen. Oder das sind zwei Götter. Also seit 3 Jahren, wie die alles dominieren, ist unglaublich. Also wenn ich jetzt so denke, ich bin heute Homeoffice daheim gewesen, am Arbeiten, Bürolist. Und ich habe mich so wenig wie möglich bewegen, weil es ist einfach zu heiß gewesen. Gleichzeitig gehen die mit gefühlten 40-50 Stundenkilometern. Irgendwie fahren die einfach bergauf, bergab an dieser brütigen Hitze. Ich war im Büro drin, wohlgemerkt, schön im Schatten. Und was da geht, eben der Unterschied von diesen zwei zum Rest ist einfach eklatant. Und
ist brutal. Also das ist wirklich...
Und was mir auch gut gefällt, sind so, gerade der Pogacar vom Typ her, ist, ich glaube, eine riesige Rakete. Nur ein lustiger Sieg.
Lustiger Charakter hat es im Feld immer dabei. Also ich denke da auch so Tom Pidcock, auch ein junger Fahrer, der aber nicht vergesamt war, also noch nicht für, er ist jetzt gerade aktuell auf Rang 3 oder 4 sogar, wird aber das nicht können halten, aber auch, das sind alles so Charakter, so ganz spezielle Charakter. Die einen sind sehr verschlossen, Velofahrer. Da gibt es auch Velofahrer, die extrem gut können den Berg fahren, auch da vorne mitfahren. Die können das aber zum Beispiel medial nicht mitheben. Also der ganze Druck vom Monster Tour de France, von den Medien, das wird in die ganze Welt übertragen, das Radrennen. Mhm. Und die können das nicht also es gibt Fahrer, die können das nicht mit dem umgehen. Die sind immer so locker auch nach dem Rennen, die zwei schnurren miteinander. Du siehst es im Fernsehen, wie sie dort ausfahren. Das ist unglaublich.
Aber du sagst, ein grosses Rennen, vielleicht für die Leute, die gar nie Tour de France schauen, von den Zuschauerzahlen her, im Fernsehen hat, glaube ich, Tour de France das dritte oder vierte grösste Sportereignis überhaupt. Also, was vorher noch ist der WM-Finale, Fußball, Olympiade und ich meinte, es ist ein Super Bowl.
Nein, ich habe da dann auch noch ein Quiz für euch.
Ah, cool.
Also, ich muss dazu sagen, jetzt schon mal, es gibt verschiedene Quellenangaben, je nachdem. Ich habe zwei rausgesucht, die eigentlich beide übereinstimmend. Man kann ja immer Statistik so verfälschen, wie sie für mich dann stimmt. nein, aber das können wir noch erst schauen. Aber ja, sie ist riesig. Tour de France ist riesig. Und ich habe immer das Gefühl, wer schaut, also von meinen Kollegen habe ich immer das Gefühl, ich sei einer der Einzigen, der das schaut. Weil die einen sagen immer, ja, Velofahren, da ein bisschen bergauf, bergab fahren.
Ja, also man muss natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass zum Beispiel, wie du gesagt hast, ein WM-Final kannst du ja nicht gleichsetzen wie eine ganze Tour, wo wie viel sind? 21 Etappen?
21 Etappen,
genau. Wo 21 Etappen sind. Oder? Dann ist der Vergleich mit einer Sommer-Winter-Olympiade schon, der zieht schon eher mehr.
Ja, genau. Oder mit einer
ja.
WM an einem für sich, der ganze ja, WM. Genau, auch, genau, einfach weil genau. Es über einen bestimmten Zeitrahmen ist und richtig. Nicht über eine Etappe.
Plus noch, Tour de France ist jedes Jahr. Oder? Und dann kannst du auch so ein bisschen den Durchschnitt ausrechnen, im Grunde genommen, wo ein WM-Final alle vier Jahre ist, eine Olympiade alle vier Jahre ist. Und das ist eigentlich, das zeigt eigentlich auch, wie gross das die Tour de France geworden ist.
Ja, es ist vor allem auch in den letzten Jahren, ist jetzt, dass immer mehr Fahrer aus Afrika jetzt gibt, die extrem gut sind. Ich denke da an Sprinter. Ich muss schauen, dass ich den Namen Girmenei, William Girmenei. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen.
Disclaimer, wir übernehmen keine Verantwortung für falsch ausgesprochene Namen.
Das passiert in jeder Sportart wahrscheinlich immer wieder.
Ja.
Da kann man wirklich drüber streiten, wahrscheinlich, je nachdem. Oder das ist ein gutes Beispiel, Tour de France, Sepp Kass. Was denkt ihr, was das für einen könnte sein aus welchem Land? Wenn, wenn ich das euch jetzt so sage, Sepp Kass.
Der Sepp? Der Bob Sepp?
Ich weiss wo.
Aber würdest du nicht...
Ich hätte es auch spontan Sexy Sepp gesagt.
Sexy Sepp.
Aber nein, ich kenne den Fahrer. Ja.
Du kennst den Fahrer? Ja, das finde ich schon mal cool. Du schaust den Fall auch über dir.
Ich schaue auch ein bisschen. Nein,
Tour de France. Du schaust auch, ja.
Tour de France, vielleicht ganz kurz. Die Faszination hat angefangen mit dem Lance Armstrong und Jan Ullrich. So der Zweikampf.
Ja.
Ich wollte jetzt nicht zu lang ausschweifend reden über das Thema, aber... ja, Lance Armstrong als in Büchern gelesen, riesen Fan von ihm, hat mir das Herz gebrochen. Das, zu dem Thema kommen wir dann später auch nochmal. Aber ich muss ehrlich sagen, sind das die zwei Herren, die jetzt miteinander das austragen?
Es erinnert schon ein bisschen auch so an die, also ich habe das Gefühl, der Zweikampf, den sie haben, das ist extrem.
Es ist sehr spannend. Und ich meine, wie ist es gewesen, vor 4-5 Tagen, wo der Pogacar einfach
eingebrochen ist.
Ja, zuerst eingebrochen, genau.
Und über eine Minute verloren hat. Genau. Und du hast wirklich gemerkt, die Tour wird jetzt langweilig.
Ganz genau.
Und am Tag darauf kommt er sich zurück, greift 4 Kilometer vor dem Ziel an und holt einfach mal schnell eine halbe Minute.
Genau, raus. Wenn eine Rakete ist aufgegangen.
Und du hast schon gedacht, er kommt wieder. Und vor 2 Tagen am Puy de Dôme, wo zuerst mal seit 1988 wieder befahren worden ist, okay. Aus logistischen Gründen, es ist ein Vulkan, der Tour fährt eigentlich nur eine Bahn, also eine Zahnradbahn und eine Strasse. Und die Strasse ist nur zur Wartung da eigentlich von der Bahn.
Ah, okay.
Das heisst, dort oben gibt es keinen Parkplatz, gar nichts. Das war auch mega speziell, gewesen, weil es 5 Kilometer vor dem Ziel keine Zuschauer mehr gehabt. Das war mega speziell, gewesen, zum schauen, ja, das können wir... kurz draus geht, ist da gerade ein Gast vorbeigelaufen da oben.
Scheiße, Produce Manager gewesen.
Habe ich noch nicht gekannt. Hast du den reingeholt?
Ja, genau.
Nein, jedenfalls, das ist nur eine Wartungsstrasse. Also das heisst, dort oben sind fast keine Fahrzeuge gefahren. Zuschauer schon gar nicht aufgelassen, weil das geht eh immer Chaos, auch wenn es dazugehört. Aber es war mega speziell, gewesen, der Berg. Also, weil er hat ab 4 km vor Schluss 12 Steigungsprozent.
Wow.
Also ich könnte euch das jetzt nicht vorstellen, aber fahrt mal Mangelegg rauf, hat etwa, also Mangelegg, wenn ihr ins Weidhubli rauffahrt, die das kennen, das sind glaube ich so um die 12% rum.
Was wäre Morschach beispielsweise? Weißt du das, Morschach?
Morschach wird im Durchschnitt, wenn du von Brunnen her gehst, wahrscheinlich nur so 7%
sein. Also die, die allem sowieso der Park mal gewesen sind, eben.
Es etwa geht erst 2-3 Kilometer dort rauf. Dann machst du das mal 10 Kilometer, 15 Kilometer. Die grossen Berge, Col du Tourmalet und so.
Mit dieser Geschwindigkeit.
Col du Galibier, 42 Kilometer Anstieg. Mhm. Aber sehr flach zum Teil. Genau. Aber 42 Kilometer geht es nur noch bergauf.
Genau, und zum Glück ist es nur immer 15 Grad, oder?
Ja.
Für die Fahrer.
Ja. Also ich mag nicht mal um die Regierung fahren. Ich wüsste nicht
mehr. Wieder einen leichten Brise noch dazu.
Ja. mal wieder einen Abstieg, ein Selfie machen, gell? Bergluft geniessen.
Wäre schön. Aber haben sie keine Zeit.
Gell.
Aber das, ich glaube, finde das auch geil. Also das finde ich an der Tour de France auch cool. Wenn du einen Fußballmatch schaust, dann siehst du einfach Stadion, das Fußballspiel. In der Tour de France siehst du die Berge rundherum. Sie zeigen halt die Landschaft aus. Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept von der Tour de France. Mhm. Weil du bist am Meer, sie gehen jedes Jahr eine Startetappe, das Jahr im Baskenland, zu Bilbao.
Ja, genau.
Letztes Jahr, wo der Vingegaard gewonnen hat, in Dänemark. Ja. Das ist ein riesen Spektakel.
Also, das finde ich auch, es ist eine unglaublich schöne Landschaft. Und das ist auch mitunter der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe. Nein, ich habe es leicht gelogen. Der allererste Grund, warum ich überhaupt geschaut habe, ist der Grund gewesen, die auch mal schon Prüfungen geschrieben haben, die wissen vielleicht manchmal, wenn man daheim ist und man sollte lernen, dann tut man einfach alles machen. Also, die Wohnung war ein Picovello sauber blank gewesen, und dann habe ich einfach mal den Fernseher eingeschaltet und dann ist die Tour de France gekommen und dachte, komm, ich schaue das. Und ich bin wirklich mitgerissen worden und seitdem bin ich dabei, mit kleinen Unterbrüchen.
Wie ist deine Prüfung bis jetzt gegangen?
Gut, wie die meisten welche wissen. Nein,
also, ich hätte ja gestern sollen schreiben.
Ich habe das Studium bestanden. Genau.
Gratuliere.
All animieren, ihr könnt auch studieren und Spass haben. Nee. Egal, was die Professoren sagen. Nein, vielleicht ganz kurz. Was mich extrem cool dunkt, auch an der Tour de France. Sag jetzt, im Fußball hast du den Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Und da hast du einfach den Kampf gegen dich selber.
Das Leiden.
Genau, der Leidensdruck. Du gehst rauf, du, aber wie du gesagt hast, schön, du hast es bildlich beschrieben, du fährst rauf, dann bist du einfach am Übersäuren, dein Körper sagt, hey, hör auf, ich mag nicht mehr. Und du sagst einfach knallhart
weiter. Im gleichen Tempo.
Genau.
Ihr seid alle auch schon Velo gefahren, irgendwo hoch drauf. Und wie schnell sagen euch beide dort, es wird streng, es tut weh, ich mache langsamer. Komm, ich halte kurz an. Das gibt es bei denen nicht. Die pushen.
Das ist unglaublich. Das oder ist die extrem mentale Stärke, die es da braucht. Das ist bewundernswert.
Aber es ist ja nicht nur. Es ist ein Einzelsport, aber wo auch in einer Mannschaft.
Es ist ein Team, es ist für mich kein Einzelsport mehr.
Also, es ist ja.
Es ist ein Teamsport.
Ja. Aber weil schlussendlich kann ja auch einer gewinnen in
dem Sinne. Ja, aber du alleine kannst nicht einen Tour de France
natürlich
gewinnen.
Nicht, natürlich
du
nicht.
Brauchst
du musst alleine das Velo fahren. Das meine ich.
Das schon, ja. Aber auch dennoch, deine Teamkollegen helfen dir, wenn du ein Problem hast.
Und dort setzt eben das in den Teamgedanken. Du bist ja nicht alleine. Du bist ja nicht der, der alleine den Berg muss hochgehen. Sondern dein Team pusht dich, dein Team zieht dich mit. Er schafft Lücken und was auch immer, oder? Also es ist ja immer ein Team-Effort, überall, wo du hingehst eigentlich.
Bestes Beispiel vor 2 Tagen am Puy-de-Dôme, wo der Pogacar angegriffen hat, der Sepp Kuss ist vorne weggefallen. Relativ früh für seine Verhältnisse. Sepp Kuss ist am Jonas Vingegaard, sein bester Helfer.
Kannst du noch auflösen, wo der Sepp Kuss herkommt?
Oh ja, das haben wir noch gar nicht. Der Sepp Kuss ist nicht ein Holländer oder ein Belgier. Ist eigentlich kein Südafrikaner, er ist Amerikaner. Aber wir sprechen Sepp Kuss aus.
Genau.
Jedenfalls ist er zurückgefallen und der ist immer der Helfer von Jonas Vingegaard. Der macht ihm immer das Tempo.
An dieser Stelle, die nicht so sich auskennen mit Velofahren. Könntest du vielleicht nur auf die Rolle kurz eingehen? Helfer haben wir jetzt gehört. Einfach ganz
das
kurz.
Das ist der Fahrertyp. Es gibt einen Team-Captain zum Beispiel. Das ist jetzt gerade die auf der Tour sind. Es muss nicht heißen, dass sie auf der Tour sind gefahren. Es gibt auch Teams, die wollen nur Etappen gewinnen. Die wollen gar nicht Gesamtwertung gewinnen. Dann ist es wichtig, dass sie eine Etappe 2 gewinnen. Das heisst, sie haben einen Sprinter dabei, einen, der in einer flachen Etappe extrem schnell kann sein. vor allem auf den letzten 200 Meter, die reichen bis 75, 80 km/h, wenn es noch leicht Gefälle hat, je nachdem. Brutale Geschwindigkeiten. Da gibt es Teams, wie jetzt eben Vingegaard, Pogacar, die gehen auf Gesamtwertung. Das heisst, sie sind der Teamkapitän. Dann haben die meistens einen Vizekapitän dabei oder einen Edelhelfer. Das ist der Mann, wo sie bis zum Schluss, wo eigentlich leistungsmässig mit ihnen am Berg mitgehen mag. Der tut für sie am Berg das Tempo machen, bis an den letzten Berg an eigentlich und die letzten 5 Kilometer müssen die selber schauen. Dann hast du, je nachdem, wie eine Tour de France aufgestellt ist, wie viele Flachetappen, dieses Jahr sind es zum Beispiel 8 Flachetappen, 8 Bergetappen, 4 Hügeletappen und 1 Zeitfahren. Dann hast du Helfer, okay, ich brauche jetzt noch 2 Helfer mehr für die Berge, weil der Sepp Kass mag das ja nicht den ganzen Tag alleine machen. Die helfen den Anfangsetappen, die vor allem schauen. Dann hast du eventuell noch 2-3 Roller dabei. Das sind derartige, die der Fläche extrem Tempo pushen. Wie zum Beispiel der Stefan Kühn, unser Schweizer, der dabei ist. Der macht zum Beispiel für Philippe Godu, einen Franzose, das ist ja der Franzose ihre grosse Hoffnung, wo ihm dort das Tempo bolzen und zum Beispiel auch im Feld innen den Platz machen. Der Stefan Kühn ist ein relativ grosser, bulliger Fahrer. Und wenn der kommt, haben diese kleinen Italiener, Franzosen ein bisschen Angst, Respekt und er tut ihm den Weg eigentlich.
Schweizer Bulldozer.
Ja. Also Windschatten generiert wahrscheinlich den auch noch.
Also er hat heute Tempo gemacht und die Fahrer hinter ihm haben im Windschatten schier nicht nachher mögen. Seine Teamkollegen haben gesagt, er muss bremsen. Also das ist so extrem stark in dem. Und so hast du deine Fahrtyp und so tust du dein Team zusammenstellen schlussendlich. Ja.
Nein, das finde ich super. Danke vielmals auch fürs Zeigen. Ich finde es mega interessant. Eben, viel meine ich wirklich, du fährst allein. Aber du hast einerseits den Kampf gegen dich selber, dass du durchbeissen musst. Du hast andererseits aber auch den Teamgedanken, die Strategie. An dieser Stelle für die, die mal reinschauen wollen, vielleicht auch neu sind ins Velofahrer-Business-Geschäft. Auf Netflix ist momentan ein Doku am Laufen über die letztjährige Tour de France, wo man auch so ein bisschen Pharma sieht, wo auch ein bisschen, ich sage jetzt für Dummies, etwas erklärt wird, also so für Leute wie mich beispielsweise.
Ja, wir verarschen auch Leute in dieser Tour de France Doku. Ich glaube, wir könnten jetzt hier droppen, Folge 6. In dieser Doku dann sie immer Sachen zeigen, wie dem sein Saisonverlauf bisher war, von verschiedenen Fahrern. Und da gibt es doch die Bilder, Alex, oder? Dass du weisst, jetzt sind wir in Frankreich, oder? Da kommt noch ein Einspieler, oder? Frankreich, bla bla bla, Paris-Nizza, Anfangssaison. Da ist der Einbänder gekommen, mitten. Also von Brunnen aus gefilmt, und dann steht unten einfach Giro d'Italia. So, hä? Nein? Ihr verarscht gerade alle hier.
Das sind Amerikaner.
Ja. Aber es ist wirklich extrem interessant.
Erklär mir die Welt.
Ja, gut.
Als ob ich im Kinski wäre.
Gut, ich hatte gemeint, ich habe letztes Mal italienische Panzer gesehen im Tal. Vielleicht ist es so, haben wir ihn nicht mit überkommen. Nein, was mir auch extrem auffällt, ist auch die Begeisterung, die Passion der Zuschauer, die einfach immer am Strassenrand stehen. Das sind ja nicht irgendwie 40, 50 Leute, sondern du hast ja eine ganze Etappe lang 180 km plus minus mehr einfach Leute, die stehen. Und
das sind zum Beispiel an einem Sonntag ist das über 1 Million Zuschauer am Strassenrand. Zum Teil noch mehr. Das kann von 130 km sein bis 200, je nach Etappen, Typ Bergetappen, Flachetappen. Bergetappen meistens mehr, ist auch schöner zum Schauen, weil der Fahrer kommt langsam, also er kommt gleich noch mit 20-30 km/h, aber du siehst viel mehr. Und zum Beispiel auch an einer Alpe d'Huez haben sie über 100'000 Zuschauer. Am Strassenrand. Also, du musst dort rauf, du musst 3 Tage vorher dort angehen, dass du einen Platz überkommst. Mit deinem Camper.
Und es ist ja nicht nur einfach eine Riesenfläche, es ist immer noch eine Strasse.
Es ist eine Strasse.
Es ist ein begrenzter Platz. Also, es ist schon wahnsinnig, wie viele Leute dass es eigentlich auf so einem Streifen dann sind.
Darum habe ich es eben auch. Also, es war mega speziell, gewesen, jetzt eben die Bühne Dom, wo jetzt zuerst mal wieder befahren worden ist. 5 Kilometer vom Ziel, einfach keine Zuschauer mehr, weil sie es abgeriegelt haben alles. Es war einfach auch leislig im Fernsehen, weil sonst, wenn ihr es alle kennt, oder Alpe d'Huez, die Bergetappen. Wenn du auch mit den Fernsehkameras reinfahren mit den TÜV, du hast einfach nur noch Lärm rundherum. Du hörst nichts mehr, du hast einfach nur noch Lärm und den Kommentar. Von den Fahrern, das ist. Die verstehen sich selber nicht mehr, die verstehen den Teamfunk nicht mehr, den sie im Ohr haben. Die verstehen sich untereinander nicht mehr, es ist nur noch ein Kampf gegen dich selber und gegen die Leute, dass du dort heil raufkommst.
ich nehme jetzt mal an, die werden so in den letzten paar Metern voll in einem Tunnel sein und alles ein bisschen ausblenden können.
Ja, schon, aber es passiert immer wieder etwas Dummes, je nachdem. Ja. Aber das ist meistens dem Zuschauer geschuldet. Ja, wo zum Beispiel das Jahr haben die Fahrer gesagt, die im Baskenland waren, dass sie leicht bekifft waren in der Zielfahrt, weil sie so kiffen haben, die Tunnelspanier. Also Basken sind ja...
Sind kein Spanier.
Sind
Basken.
Basken. Habe ich auch nur das Radfahren eigentlich gelernt, durch die Teamsitzung. Das heisst, ein baskisches Team kann das schnell. Ja.
Eus Kartell,
oder? Eus Kartell, genau. Eus Kartell,
das ja, genau.
Ich schwöre, du hast wirklich einen. Nein,
es ist so. Ich meine, selbstverständlich bin ich ein grosser Radfahrer, Expertenfreund. Schließlich haben sie mir auch Alex Zülle gesagt.
Ja. Das kann man so oder so.
Aber ich hoffe, vor dem Festina-Skandal.
Ja, genau, genau. Vorher bin ich uns, ich habe
ja, Festina ist so ein bisschen geschichtlich auch etwas, oder?
Ja, Geschichte. Das ist Geschichte, ja.
Geschichte von der Tour de France. Omar, du?
Ja, ich habe mich ein bisschen mit dieser Velofahrt auseinandergesetzt, geschichtlich. Die erste Tour de France ist 1903 ausgeführt worden, also vor 120 Jahren. Und jetzt denkt ihr euch aber, 110. Ausgabe, 120 Jahre. Ja, es hat noch ein paar Jahre dazwischen gehabt, wo die Europäer nicht so ganz lieb gewesen sind miteinander. Darum hat man das auch ein bisschen ausfallen. Ja, auf jeden Fall. Hat es aber schon recht engagiert angefangen, die ganze Tour de France. Zeitung Lotto, also das Auto, hat das organisiert mit 60 Leuten. Lustige Geschichte noch. Die Zeitung Lotto hat sich abheben von der anderen grossen Zeitung, Le Velo. Darum haben sie da
die Rundfahrt. Darum haben sie das Velorennen gemacht.
Genau. Und das war eben, wie gesagt, schon recht ambitioniert gewesen. 60 Fahrer sind dort dabei gewesen. Und die ganze Tour, das war eigentlich die Hauptidee gewesen, weil Velorennen hat es früher schon immer gegeben. Aber eine, die mehrere Etappen aneinander hatte, hat sie in diesem Fall noch nie gehabt. Und die erste Tour ist 2.428 Kilometer lang war, im Gegensatz zu der heutigen Tour, wo
3.405 Kilometer, glaube ich, gerade die
erste aus dem
Kopf raus.
Ich
400 Meter.
Ich wäre jetzt 20 Meter daneben gewesen.
Wäre 20 Meter daneben gewesen.
Das Erstaunliche am Ganzen. Aber das sind riesige Maschinen gewesen früher. Die haben Velos gehabt. Wie schwer ist das heutige Velo?
Puh, das ist...
Also, es darf ja... Nicht weniger als 6,8 Kilo sind.
Ja. Also es ist 6,8 Kilo.
Genau.
Ja. Damals, 1903, sind sie mit Stahlvelos gefahren. 20 Kilo. Ein Gang. Ein Gang.
Übel. Kennt ihr Militärvelos, wenn ihr auch schon vielleicht drauf geguckt sind? Ich musste mit dem ein bisschen bergauf fahren. Ich habe noch nie mit Militärvelo gefahren. Und ich mag schon drücken. Aber,
aber das hat mehr gedrückt.
Ja. Also ich habe mögen drücken. Ja. Ich will heute auch nicht mehr so Velo fahren.
Und dann komme ich eben wieder zu dem Herz zurück, den ich vorhin gesagt habe, mit dem schönen Schnuiz. Der Maurice Galin. Das war der erste Sieger von der Tour de France. Und das war so spektakulär gewesen, da haben sie gesagt, das machen wir wieder. Mediale Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Aber wenn Medien kommen, wenn Prestige und so kommt, dann kommen auch Skandal. Zum Beispiel 1904, ein Jahr später, geht der erste grosse Skandal kommen. Die ersten vier in der Gesamtwertung sind disqualifiziert worden, weil sie Abkürzungen genommen haben. Das Auto oder sogar der Zug.
Das hat schon, also, ganz vor allem durch die France in den früheren Jahren war das ein riesen Problem gewesen, weil, ich weiss nicht, weißt du, wieso man in die Berge gegangen ist?
Wegen
dem Grund, weil in den Bergen haben sie das besser können kontrollieren. Weil über einen Park rein fahrt kein Pass, fahrt kein Auto, man sieht eigentlich mehr. Mhm. Vor allem, es gibt je nachdem von A nach B nur einen Weg. Also wenn ich jetzt von hier aus ins Wallis will, via diese Strecke, dann gibt es den einen Pass, den ich kann. Es gibt auch noch einen zweiten, aber den habe ich noch länger, oder? So weiss ich, ob ich beschissen habe. Genau. So haben sie eine Art Kontrolle in dieser Zeit gehabt. Es hat auch keinen Funk, keinen Chip, es hat nichts gegeben.
Ja.
Ich hätte gemeint, als grosser Skandal wäre gewesen, dass der Sieger von der ersten Tour de France den Schnauz abgehauen hat.
weil, die Disqualifizierten, dann hat man den Schnurzellen abhängen.
Nein, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist so, wir haben ein Velo gehabt, das 20 Kilo war. Da sind ja die Mändeln auch etwa 60, 70, 80 Kilo gewesen. Die Schnauze allein war etwa 10 Kilo gewesen. Mhm. Und die sind so schnell gefahren mit diesen Velo. Die haben nicht können bergauf. Darum hat es die erste Tunnel gegeben, in Frankreich.
Ja, das sagt man.
Ja, das habe ich gelesen, aber auf einer französischen Webseite, aber mein Französisch ist nicht mehr so gut.
Postilino.
Je m'appelle Velo gestellt.
Je m'appelle Velo gestellt.
Aber die Etappe oder die Tour de France im 1904 hat einen von den legendären Fahrern vorgebracht. Und zwar nämlich den Henri Cornet, der als jüngster Sieger von der Tour de France gekürt worden ist, mit jungen 20. Zwar am grünen Tisch, wegen der Disqualifikationen,
aber er hat gewonnen.
Er hat gewonnen.
Gewonnen ist gewonnen. Heute reden wir über ihn.
Oscar Pereira ist auch noch erst 6 geworden durch den France und hat sie schlussendlich gewonnen, weil 5 Fahrer vor ihm wegen Doping nachträglich disqualifiert.
Heißes Thema.
Nachher ist dann gerade weitergegangen. Die Tour de France, die hat so viele Innovationen in sich gehabt. Also, die Organisatoren von dieser Zeitung, die sind so vorgeschritten gewesen, die haben gesagt, hey, komm, wir machen das weiter, wir machen das noch spektakulärer. Und das hat dann dazu geführt, dass 3 Jahre später, nach der ersten Tour de France 1906, schon die erste Etappe durchs Ausland gegangen ist. Und zwar durch Lothringen. Wo?
Damals noch zu Deutschland gehört.
Damals noch zu Deutschland gehört hat, wegen dem Deutsch-Französischen Krieg 1870. Ja, aber es sind dann auch andere Länder dazugekommen, so wie ihr gesagt habt. Dänemark, zum Beispiel die Schweiz, Holland, Belgien, Luxemburg, Spanien, Irland, Großbritannien und Monaco. Und mit diesen Erneuerungen und mit diesen Neuheiten ist es dann nachher weitergegangen, 1910. Die erste Bergetappe in jetzt muss ich das richtig aussprechen, Goldobisk. Genau. Und dort, die erste Bergetappe, 1700 Meter über Meer, haben sich die Velofahrer abgekämpft. Was wahrscheinlich am meisten geblieben ist, ist der Ausspruch oder der Ausruf an die Organisatoren vom Octave Lapis. Ihr Mörder! Hat er ihnen in die Grinde gesagt, wo er an ihnen vorbeigefahren ist. Er hat nachher dem Jahr Tour de France gewonnen.
Ja, du immerhin.
Gell, Taten statt Worte.
Ja, und so ist es mit diesen Neuerungen weitergegangen. 1919 haben wir gedacht, hey, jetzt müssen wir die eigentlich kennzeichnen, die auch gut sind. Dann ist das Maillot schon eingeführt worden. 1931, man hat immer weiter Etappen ausgebaut und so weiter und so fort. 1931 ist man auf 24 Etappen führen. Auf. Dann ab 1933 ist die erste Bergwertung gekommen und ab 1937 sind Gangschaltungen erlaubt worden.
Fair. Fair.
34 Jahre kein Gang. Einem Gang ei, fahren.
Wissen wir, wie viele Gänge dort noch erlaubt sind?
Das wird technisch wahrscheinlich, je nachdem, auch noch nicht so grob gewesen.
Nein, wahrscheinlich 3 Gänge oder so, ja.
Also es ist zum Beispiel eben technisch die Velo. Es hat mal einen Fahrer gegeben, der ist auch in der Anfangsjahr, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, der ist über Col du Tourmaline. Das ist einer der höchsten Berge und schwierigsten Berge in Frankreich, 70 Kilometer rauf. Beim Durchabfahren ist ihm die Drahtgabel gebrochen. Er ist nahe durchabgesäckelt mit seinem Velo, ist unten zu einem Schmied und hat sein Velo wieder zusammengeschweißt und ist nahe ins Ziel gefahren. So. Ich möchte mal wissen, welcher Velofahrer heute, wenn er sein Velo selber müsste, schweissen, das überhaupt kennt.
Das ist so geil. Ja.
Aber eben, das hat es früher noch etwa die gegeben, oder?
Ja, okay, die Carbon-Verbindungen schweissen.
Ist auch schwierig heute. Aber heute elektronische Schaltung, alles. Ja. Da gibt es kein Kabel, das ist alles elektronisch, Schaltung.
Und eben zurück zu der Geschichte. Das, was ihr vorhin angesprochen habt, eben Festina-Skandal, Zeug und Sachen oder das Team aus dem Baskenland.
Alles Kartell.
Am Anfang sind nur Einzelfahrer erlaubt gewesen, bei dieser Tour de France. Aber man hat ja schon ziemlich schnell wieder, weil man halt fortschrittlich war, haben wir dann gesagt, oh, komm, wir machen Profimannschaften draus. Und seit 1969 ist es dann so, dass es nur noch Profimannschaften sind, die am Start sind, beziehungsweise so Sponsoring-Mannschaften und so. Zeitweise hat es sogar Nationalmannschaften gegeben. Das ist aber auch nur, sind aber auch nur ein paar Jahre.
Gibt es heute aber wieder, die Schweiz machen das, oder ja. Tour de Suisse und Tour de Romandie, um den Nachwuchs zu fördern. Es ist auch vor allem darum, dass man mehr Junge wieder hat, weil in den Schweizer höchsten professionellen Teams oder weltweiten Teams gibt es sehr nicht so viele Fahrer, die können auf diesem Niveau fahren können. Durch das tut man die Jungen in so ein U21, also man sagt, oder U23 Swiss Cycling Team rein, und die fahren an den Giro mit. Es sind aber auch ältere zum Teil dabei, also Claudio Imhof, der 30 ist, wo so aber immer wieder ihre Bühne überkommen, sich auch für nächstes Jahr für ein Profiteam zu empfehlen.
Gut. Ich finde auch, es ist ein bisschen fies für die Schweizer, weil wir haben ja keine Berge, also wir können trainieren.
Es ist unglaublich, dass wir keine gute Bergfahrer mehr haben. Ja, nie kann. Dafür immer die beste Zeitfahrer, aber ein geiler Bergfahrer, wie so, eben Pogacar, Vinegard. Seit Ferdis Kübler Zeiten gibt es das nicht mehr.
Es gibt keine Strasse mit oben. Ich glaube, das liegt, das ist der Grund. Das liegt.
Ja, aber sie sind auch schon mit den Velos oben
abgefahren. Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Das ging ja schon.
Ja, aber die Akten sind ein bisschen unter Verschluss.
Genau, nicht empfehlenswert.
Ja, eben, die jungen Fahrer, beziehungsweise die Fahrer, die nachher an die Spitze wollen, das ist eine gute Überleitung für die legendären Fahrer, die Tour de France aufgebracht hat. Zum Beispiel der Jacques Anquetil, der Eddy Merckx.
Eddy Merckx, aktuell genau, der noch am meisten Sieg mit Mark Cavendish zusammen.
Fünfmal.
Gesamtsieger und auch Einzeletappensieg. Ja. 35. Ja. Der Mark Cavendish hat auch so viel, ist leider vor 2 Tagen gestürzt. Er gilt eigentlich als der beste Sprinter von allen Zeiten, hat aber einen Schlüsselbeinbruch, ist 38. Und er hat eigentlich gesagt, er wollte noch den Rekord brechen und dann hört er auf Ende Saison. Jetzt Schlüsselbeinbruch im Juli ist scheisse, die Karriere ist wahrscheinlich vorbei, außer der Kämpfer Retour. Aber Eddy Merckx ist eigentlich im Radsport wow, das Ding.
Ist doch wieder der Pelé.
Ja, er ist so ein bisschen ein Pelé aus Belgien.
Mhm. Ja. Aber rein Tour de France technisch 5-mal gewonnen, alle die ich jetzt aufgezählt habe. Hinzu kommen noch der Bernard Hinault, der Miguel Indurain
aus Spanien
und der Lance Armstrong,
wo nicht mehr
in Klammern, wo aber alle Titel erkannt worden sind ab dem 1. August 98.
Genau.
Dann der älteste Sieger war der Firmin Lambot mit 36. Der knappste Sieg bei der Tour de France.
6 Sekunden.
8 Sekunden. 1989. Und der grösste Abstand?
Das sind ein paar Minuten.
1952. 28 Minuten.
Okay. 28 Minuten. Ich hätte jetzt mehr geschätzt
sogar. Ja, das ist mal ein Teil gewesen. Kommen wir mal zu dieser Geschichte, die vielleicht nicht so sonnig war. Bei der Tour de France, und zwar...
Ich glaube, du darfst zwei Sachen ansprechen. Entweder Lambada tanzen oder Doping.
Doping.
Doping. Mhm. Jetzt an dieser Stelle, was meint ihr, wenn wir mal eine Doping-Folge machen, wo wir über das Thema tun, Fitspritzen, auch illegale Substanzen...
Einfach schnell. Ja. An dieser Stelle, ich wollte einfach sagen, ja, der Radsport ist seitelang der dreckigste Sport wahrscheinlich gewesen, von den 90er bis in 2010er. Oder anfangs 2010er. Ziemlich. Aber es wird in jedem Sport dopet.
Natürlich.
Also vergisst das nur immer der Radsport. Aber wir haben medial all den Radsport.
Genau.
Aber dann euch mal darauf einstellen, dass es nicht nur der Radsport ist. Aber halt sehr interessant.
Aber dann gibt es fixe Folge über Doping.
Genau.
Was für Mittel das sind. Gut.
Genau. Haben wir was mit einem Arzt?
Was mit dem Körper passiert. Und vielleicht machen wir noch einen kleinen Teil, wie machen wir euch ein eigenes Doping. Aber das
genau. Nur in Klammern. Also ich habe das Gefühl, wir sind so, wir leben den Podcast, wir fühlen den Podcast. Ich glaube, der Philipp macht sogar eine Feldstudie mit Doping. Einer ist mit und einer ist ohne Doping.
Also ich habe schon eine gemacht aus Versehen. Aber das können wir dann erzählen.
Genau. wenn ich jetzt zum Omar durchschaue, er hat also einen interessanten Hut an. Schweizer Fahne, Hellebarde, wenn ich das richtig erkenne.
Ist das ein roter Schweizer?
Gell, ist es ein roter Schweizer? Gell?
Aber auch das wird das Thema sein.
Hast du ihn etwas mit dem zu tun am Wochenende? Ja. Also ich habe da meine Spione meine Drohne gehabt, wo dich irgendwo in Wiel gesehen haben?
Tatsächlich, am letzten Donnerstag bin ich in Wiel gsi, ein Spiel von den Helvetic Guards schauen. Und zwar gegen Barcelona Dragons in der Lidl Arena in Wiel.
Das Fußballstadion vom FC Wiel,
genau,
wo ich Challenge League gespielt.
Genau.
Wirklich gute Infrastruktur, also die sanitären Einrichtungen und alles zusammen. Das Essen war super, Eingangskontrolle. Es ist gelaufen wie geschmiert, 2000 Zuschauer. Aber jetzt komme ich natürlich zu dem, was alle interessiert. Wie ist das Spiel gelaufen? Ja, Barcelona ist in dieser Saison 2-2, das heisst zweimal gewonnen, zweimal verloren. Die Helvetic Guards, die gerade in ihrer ersten Saison sind, die sind mit 0-5 gestartet. Also 0 Sieg.
5 Niederlagen.
5 Niederlagen, genau.
Darf ich fragen, sagen wir dem American Football oder sagen wir dem European Football? Also wir reden über American Football, wo auf europäischem Boden gespielt wird.
European League of Football, okay, ist die Liga. Ja. Ist eigentlich also die NFL angelegt, dass man sie wie in Europa macht. Ja, ja. Commissioner Coach Esume, wo die Enten vielleicht vom Fernsehen kennen, von Ransport, aber wahre Football-Fans schauen nicht auf RAN oder auf, nicht auf RTL Football, ja, sondern schauen sie auf die NFL mit dem Game Pass.
Genau.
Also bis zum NFL-Niveau wird es wahrscheinlich auch nie lange. Da haben andere Ligen auch schon Mühe gehabt. Da hat ein XFL in den USA schon Mühe, das Niveau zu erreichen, das Tempo, die Taktik und alles zusammen. Aber hey, es ist ein Versuch und in meinen Augen ist das sehr gelungen. Man bringt die Leute, es war ein Footballfest gewesen, in dem Wiel, in dem Stadion. Auch bei sengender Hitze. Hey, jeder ist da mit seinem Shirt gekommen und da hast du Steelers gesehen, da hast du Raiders-Shirt,
yeah,
da hast du Jaguars-Shirt, sogar Jaguars-Shirt gesehen.
Also du hast es angehabt.
Ich habe es nicht angehabt.
Aber das ist Jaguars doch cool. Und das ist Football-Leben, ja, in der Schweiz. Genau, also weißt du, so, genau, oder in Europa allgemein. Weil wir wissen, der letzte Jahr hat Football einen riesen Hype gehabt. Wir fahren alle 2 Jahre auf London, um das zu sehen, live von der NFL. Was brutal auch ist, also das, ja, ganze Spektakel rundum, das ist eine Show, das ist USA, das ist Show, das ist nicht nur Sport, sondern das muss rundum, genau, muss auch etwas sein. Mhm. Aber das probieren sie, glaube ich, auch, oder?
Ja, genau, und sie machen es eigentlich genau richtig, mit einer Geschichte und allem zusammen. Und es ist nicht so, wie es in der NFL erzählt wird, dass einfach nur der Spielstand gesagt wird, oder wenn der Spielzug gemacht ist, so und so viel Yards fehlen noch, sondern da ist ein Kommentator, der alles wirklich wie am Radio kommentiert, mit seinen eigenen Gedanken und eigenen Ideen. Und, also du wirst wirklich also unterhalten. Also wie so
ein Sascha Rufer, der Football kommt.
Ja, genau. Nur ein bisschen professioneller, kompetenter, richtig. Und nicht irgendwie American Football mit Fußball fahren für Vergleich. Oder Görling, ja, mit Fußball.
Wie er auch schon gemacht hat.
Genau.
Jetzt vielleicht etwas Kleines zu den Spielern. Es ist die erste Schweizer Footballmannschaft, die es gibt.
Professionell,
genau. Was sind jetzt, reden wir da von Schweizer, sind das irgendwie College-Spieler, ehemalige Amerikaner vor allem, die in der Schweiz wohnen oder in der Umgebung?
Diverse, also es hat Spieler, die in den USA hauptsächlich Division 2 gespielt haben, wo aber vor zum Beispiel auch der German League Football, das ist vorher so die Liga in Europa gewesen, wo du ein bisschen Batze hast noch können verdienen können, damit auch, wo dort gespielt haben. Es hat auch Spieler, die Liga gibt es jetzt auch schon 3 Jahre, die vorher in Hamburg, je nachdem, oder Berlin gespielt haben. Ja. Aber eben, die meisten Spieler kommen aus einem Team, wo Nazi A oder zum Teil Nazi B. Also, die haben vorher zweimal, die trainieren auch jetzt noch 2-3 Mal in der Woche. Die arbeiten wahrscheinlich auch noch nebenbei, weil du wirst nicht 100%, oder nicht alle können 100% von dem leben.
Ja. Also, wie gesagt, das Niveau ist halt nicht so NFL, aber für das, was man da sieht, für die neu zusammengewürfelte Mannschaft, ist es doch recht ansehnlich gewesen. Und hey, am Schluss hat es sogar zu einem Sieg gelangt. In der Overtime haben sie Barcelona Dragons geschlagen. Das Team, das erste Spiel hatte.
Ich habe nur eine Story gesehen. Sie haben noch 57 Yard Field Goal gemacht, ja, dass sie in die Overtime kommen.
Genau, zum
fucking 19, hell. Zum 19. In der NFL, ihr wisst, also, ja, in der NFL wird, wie viel, ja, wird ein 57 Yard Field Goal verwandelt? Das ist nicht mehr so ein hoher Prozentsatz, genau, vor allem am Schluss, genau, vom Spiel.
Da brauchst du so bei wie ich kann.
Oder Justin Tucker.
So haarig.
Genau.
Nein, ich muss am Kicker von der Guards wirklich ein Kränzchen widmen. Normalerweise, wenn man die im Fernsehen sieht, die Typen, denkt man, ja, da O-Line und so, das sind riesige Maschinen, das sind Mörder-Dinge. Ja. Defense sowieso, Quarterback ist gross wie nur etwas. Und der Kicker, ja, das ist einfach etwas, ja, oder? Einfach ein kleines Mandel, oder?
Ein bisschen Beihit.
Hey, wir haben den von Neuchem gesehen. Himmel, das war ein Kasten gewesen. Das ist, ja, da ist genug Muskelmasse. Also der kommt am nächsten Wochenende zügeln, ja.
Das ist gut. Braucht ihr keinen Mike Müllerstein?
Nein.
Ziegelfachmann aus Schweiz.
Das Auto geht daheim, der Lieferwagen. Nein, ich finde das genial, eben, wie du vorhin gesagt hast, Philipp. Der Hype in den letzten paar Jahren ist extrem hoch geworden, da in der Schweiz, wie in Deutschland, oder ganz Europa, kann man sagen. Wenn ich mir schaue, den Football schon seit, also ich schaue schon seit 24 Jahren. Früher mich einfach im Teletext, einfach Resultat, und ich habe ein bisschen Raiders-Klamotten angehabt. Und dann ist das Internet gekommen, hast du dann mitverfolgen und ich seit irgendwie, ja, rund, sind das 13, 14 Jahre, wo man es auch via Streaming empfangen kann. Manchmal war Piratenstream.
Also meine Anfangszeiten sind sehr viele Piratenstreams.
Also das ist jetzt nicht. Das sagt man nur.
In der Schweiz legal, einfach notabene. Einfach, ja. Wollte ich einfach schon klarstellen. Genau. Nein, ich kann ja noch.
Wünschen übrig, wenn du mal einen Spieler von deinem eigenen Team erkannt hast.
Du hast nicht gewusst, ob es ein Pixel oder ein Ball war.
So wie es der erste NFL-Madden war, wie 1994 wahrscheinlich. Und, aber ich finde es cool. Jetzt ist wirklich so ein Hype rum und ich selber bin noch kein Spiel geschaut von den Helvetic Guards. Habe es aber vor.
Ich auch nicht, aber ich gehe den Sonntag.
Ja, also ich kann leider nicht den Sonntag, nicht, aber ich komme sicher bald mit. Und jeder, der da zulässt, auch gerne Football hat, wenn wir animieren, mal auf Wheel zu fahren.
Ihr könnt auch uns schreiben oder mir. Vielleicht könnt ihr auch mit uns mitkommen.
Genau, wenn ihr...
Machen wir ein Fan-Treffen zu Wheel.
Genau, Fan-Treffen, wir dann den Car mieten, vielleicht sogar vier gerne und...
Fahren nur mit einem.
Genau. Wir dann vier Car organisieren, aber ihr müsst den Fahrer und das Bier organisieren.
Zwei Car und Senf.
Und Senf. Insbesondere Senf.
Es ist St. Gallen.
Ich habe früher ja Flag Football gespielt. Übrigens mit einem, der auch bei den Helvetic Guards inzwischen spielt. Früher Gegenspieler, noch Mitspieler, am Schluss noch Schiedsrichterkollege. Der Lebe, der Laminat Arbi. Wir von den Schweiz Rocks haben früher immer Senf mit auf St. Gallen genommen als Team, weil Bratwürste haben sie halt keinen Senf. Sie sind eigentlich sehr durchgetrillt, aber es ist wichtig,
genau.
Wenn ihr auf St. Gallen geht, nehmt Senf mit.
Genau, und für die Konnoisseure wie ich, scharfen Senf.
Die schon.
Welche Marke?
Tommy.
Meerrettich.
Tommy.
Also Tommy mit Meerrettich.
Ah, das ist gut. Das ist gut. Ja.
Nein, aber Thomas war nicht der Einzige, der sich eingesetzt hat für unseren Podcast. He? Wir haben auch Philipp. Hat auch noch auf etwas. Ist auch etwas geschaut?
Ja.
Wrestling oder Schlammcatcher?
Swiss Wrestling. Auch genannt Schwingen oder Swingen. Nein. Ich war am Riegenschwingen. Das Erste, es war einfach heiss dort oben. Weil ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Naturarena. Das heisst, ihr seid den ganzen Tag an der Sonne. Ihr habt keinen Schatten praktisch, außer dem einen Festzelt, das sie haben. Also du hockst von morgen um 7 Uhr dort bis am Abend um 5 Uhr, 6 Uhr. Ich muss aber sagen, es hat sich gelohnt. Weil der Pirmin Reichmuth, der für Zucker schwingt, aber in Steinen wohnt, hat gewonnen. In dieser Saison ist er immer zweit, mal dritt geworden.
Mit
Dagmar Selle, wo du warst letzte Woche am Innerschweizerischen. Jetzt hat es ihm gelangen, gegen im Schlussgang gegen Schwingerkönig, der Joel Wicki, wo er relativ stark genug hat, also wirklich zweimal wirklich hart überlegen war. Ja. Es war wirklich unglaublich schön, das mag man ihm auch wieder gönnen, weil mit seiner Verletzungshistorie und alles ist halt gleich immer, ja, weiss nicht, wie lange er überhaupt kann gesund schwingen. Zu Gast waren die Ostschweizer Schwinger und die Südwestschweizer. Südwestschweizer ist nicht stark, also es ist sehr ein schwacher Schwingverband. Nur die Ostschweizer haben Samuel Giger, den man sehr gut kennt, der auch ein extremer Athlet ist, sehr gross. Damian Ott, von Verwandte oder Mutterseite, kommt glaube sogar vom Haken.
Das letzte Mal,
ja, sie hat das letzte Mal im Fernsehen gesagt, ja, der kommt ja vom Haken, also Mutter. Habe ich auch gedacht, so, ja, es wird ja die Schweiz nicht übertragen. Mhm. Ich weiss, wo der Haken ist. Ich bezweifle schon, dass ein Goldauer oder ein Urner weiss, wo der Haken ist. Jedenfalls, der war auch extrem stark hier oben. Und der ist noch der... Jetzt ist mir der Name entfallen. Das ist noch blöd. Der Werner Schlegel. Der kommt auch aus einer Verletzung zurück. Hat sein erstes Schwingfest bestritten. Und der hat den Pirmin sogar im Anschwingen genug gehabt. Der Pirmin Reichmuth ist mit einer Niederlage ins Fest gestartet, hat nach 14 können schreiben oder 5 sogar, 4 und nach 1975 gegen Königsschwell Wickens hat das Fest gewonnen. Und ich empfehle euch wieder mal, kommt mit mir auch mit an ein Schwingfest. Es ist die Stimmung, die Atmosphäre, ein Bierchen trinken, ein Kaffee Zwetschgen trinken, ein bisschen philosophieren über das Leben, über Sport.
Du solltest ein bisschen mehr eingremen.
Du glühst
also, jetzt noch. Wahrscheinlich seht ihr mich, je nachdem, wo ihr uns loshört, seht ihr wahrscheinlich auf Spotify, dass der Rot durchleuchtet.
Also wenn ihr jetzt in den Talkessel runterschaut, von den Mieten oben runter, könnt ihr drin sehen, das ist dann nicht die Sturmwarnung, die irgendein Einbach ist, sondern...
Das ist ich, der mich im Kreis drillt.
Genau.
Weißt, ich wollte nicht sagen, dass du so leuchtest, aber hey, wir sind am Keller unten und das Licht
also ich haben
wir
ausgeschaltet erwähnen,
und es ist... hell drin.
Ich wollte erwähnen, dass ich mich alle halbe Stunde mindestens mit einem 50 eingestrichen habe. Also wirklich.
Ja.
Wir glauben dir das sofort.
Also die, die neben mir gehockt, ja, die, die neben mir gehockt sind, können das bezeugen.
Also 50% ja, Schnäpsli, gell? Ja. Du musst es trinken, du musst es nicht im Fall einstreichen. Oder, obwohl zwar früher Grossmutter, ja, wo wir das Baby hatten, jetzt hat sie immer gesagt, nur einstreichen. Innerst, wo ich dann in 16, 17 Jahren bin, dann geheißen, einstreichen und trinken. Mhm. Und seitdem bin ich nie mehr krank.
Ich weiss gerade nicht, ob sie gehört, aber es stürmt gerade.
Hey, stürmt voll. Ja.
Extrem. Aber San Ibacho wird dem standhalten, würde ich sagen.
Mhm. Absolut, ja. Hey.
Ja. Was haben wir noch auf dem Programmpunkt?
Wir sind schon zum letzten Punkt gekommen. Zeitlich sind wir gut drin. Ein Goal Touchdown von der Woche.
Ja.
Meine Herren.
Ja, also fange ich doch gerade an mit dem Touchdown
der Woche.
Wie schon gesagt, die Helvetic Guards, das habe ich sehr gut gefunden, dass die zum ersten Mal gewonnen haben jetzt in dieser Season.
Wortwörtlich ein Touchdown für die Woche.
Ja, das ist wirklich ein Touchdown. Oder sind es mehr Field Goal gewesen?
Es ist schlussendlich...
Safety.
Ja. Nein, sie haben dann schlussendlich den Gegner daran gehindert, dass sie Punkte machen. Und
aber das gewinnst du auch.
Aber sie haben einen Kick gemacht und... Sie haben 3 Punkte Vorsprung gehabt und gewonnen ist gewonnen. Ich mag es diesen Jungs gönnen. Weiter so. Die Stimmung war der Hammer im Stadion. Innen. Also wirklich, das ganze Stadion hat gejubelt. Man hat es weit herum gehört. Ja, und darum weiter so.
Schweizer mögen Footballfest. Ja. Par excellence.
Ja. Mein Touchdown von der Woche habe ich erst gerade vorher entschieden, wenn ich den gebe. Zwar an meinem Gespendli dann, am Omar Brücker. Er ist vorher, wie wir immer kommen, wie wir ein Football-Shirt. Wir sind immer sehr sportlich, fanbegeistert angelegt, wenn wir den Podcast aufnehmen. Dann zieht er kurz vor der Aufnahme sein Trikot ab und unten vorne kommt ein wunderschönes Velotrikot.
Natürlich, passend zum Thema.
Also, ich habe noch Velotrikos daheim, aber ich komme nicht mehr rein, sonst hättest du auch eins angelegt. Das wäre dann mehr das Eigenkommen von der Woche gewesen, wenn ich mit dem Velotrikot hinhocken. Nein, du bist wirklich mit Touchdown jetzt von der Woche am Fall.
Also etwas, was ich auch erst jetzt gemerkt habe, in der dritten Folge, der Omar ist immer mottgetreu angelegt.
Der Einzige, der es bis jetzt geschafft hat.
Wirklich, ja. Also jedes Thema, das wir da haben, er ist immer so angelegt. Ich erinnere mich, man sollte nie etwas über Schwimmen sagen.
Oder Triathlon bei jedem Thema wechseln.
Genau, so. Warum hockst du auf dem Velo und nicht mehr auf dem Dinosaurier wie jetzt? Nein, ich auch. Touchdown von der Woche. Wir sind heute alle positiv eingestellt. Atlanta Braves, American Major League Baseball. 16 Siege in Folge. Das Masel ringen in Sachen Baseball. Leider jetzt eins verloren und jetzt ist es ein All-Star-Game. Und, aber wenn sie so gesund bleiben...
Wie weit ist Baseball-Saison schon?
Mitte. Genau. Ist jetzt gerade All-Star-Break.
Ich habe es voll nicht mehr verfolgt. No.
Also liegt jetzt gut drin und sind sie jetzt gerade...
Ja, also wenn man auch die ein oder andere Baseball kurviert und lesen momentan, die sagen, wenn es so weitergeht, also wenn alle gesund bleiben, dann werden die sehr schwierig zu bezwingen sein, weil sie sind, glaube ich, seit 4 oder 25 Spielen hintereinander haben sie jetzt stetig auch immer Home Run gemacht. Also ist wirklich die Offense ist bombt alles raus. Auch das Pitching ist sehr stark überzeugt. Ganz klar erst in ihrer Division. Und es macht extrem viel Spass. Also da tut man gerne mal bis morgen um 2, 3, 4 aufbleiben und mal wieder ein Match zu schauen. Ja.
Also, du hast jetzt gesagt, wir sind auch positiv eingestellt. Ich habe aber schon ein Eigengoal von der Woche.
Oh, das Eigengoal? Jetzt sind wir gespannt. Ich bin heute mit den Atlanta Braves gekommen.
Das habe ich, wir haben das vorher schon kurz privat angesprochen. Ich habe mir das wirklich rausgeschrieben. Am Zürichfest. Die FCC-Chaoten. Ich weiß nicht, ob das mit Sport überhaupt zu tun hat, aber für mich, es geht schlussendlich springen. Ich mache jetzt, wie sagt man schon wieder?
Gänsefüßli.
Es ist ja für wir machen das ja für den FC Zürich, das Ganze, der Gedanke. Ich weiß auch nicht, ob man sich als Fußballclub, dann ist klar, sollte auch von dem distanzieren, von so dummen Aktionen. Weil dort sind Kinder und junge Leute gewesen. Also,
Was haben sie denn gemacht?
Sie haben den GC-Stand angegriffen.
Zweimal.
Ich bin auch von etwas ein Fan und ein anderes Team, das ist der Gegner, das Derby. Wegen dem mache ich nicht so einen Scheiß. Also ich weiß wirklich nicht, was in diesen Köpfen los ist.
Nein, also auch ich bin wortlos momentan erschüttert.
Also ich wollte an dieser Stelle sagen, es ist ja nicht nur der FC Zürich, sondern es passiert auf allen Seiten, jede genau, Richtung, immer wieder.
Genau, vor allem der FC Zürich.
Aber vor allem viel der FC Zürich.
Genau. Nein, ich denke auch, das ist ein heißes Thema. Denke auch da wäre mal als Schwerpunkt gerechtfertigt.
Ja.
Ja, an dieser Stelle haben wir nichts mehr zu erzählen.
Ja, etwas Kleines noch. Liket und folgt uns auf Instagram. Wir sind hörbar auf Spotify, Podigy, Google Podcast, Apple, das ist früher iTunes, heute heisst es Apple Podcast. Wir sind auf Audible, das ist von Amazon ein Produkt. Und auf Podigy, das ist unser Host vom Podcast eigentlich. Auf diesen Plattformen sind wir hörbar. Also, erzählt eurem Mami, eurem Grossmami, eurem Daddy, eurer Affäre von uns, dass es uns gibt. Und erzählt uns weiter, weil so kommen wir weiter weg.
Ja, mache ich bitte Werbung. Also, wenn euch das wieder gefallen hat, wir haben immer gerne, wenn ihr uns schreibt, mit uns interagiert,
stellt Ideen uns Fragen,
bringt, genau, Ideen. Fragen bringt, Kritik. Sehr gerne, wir sind offen für schier alles.
Und auch an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an euch allen. Das Feedback, das wir alle Wochen bekommen, das ist gigantisch. Das gibt also uns den Antrieb, dass wir das so weitermachen können.
Also mich haut es immer noch wirklich aus den Socken, eigentlich, weil ich gesehen habe, was uns Leute gelost haben in den ersten zwei Folgen.
Genau.
Nie gerechnet. Also wir haben erst gespöttelt von einem Zettel von dem.
Genau, also
und wir haben dann gesagt, wenn es so viele sind, machen wir weiter. Also dann, ja.
Nein, ja, ist wirklich ist herzerwärmend. Und es macht uns stolz auch und extrem Freude. Bleibt bitte dran, wenn euch das gefällt. Und ja, uns gehört sicher nochmal im Juli.
Dann gehst du in die Ferien.
Dann gehe ich in die Ferien.
Wir machen aber wahrscheinlich keine Ferien.
Ihr seht, Dedication.
Weil jeder andere Podcast macht ja gerade gefühlt Sommerpause, wir nicht. Genau. Weil jetzt ist unsere Zeit. Jetzt können wir alle anderen Follower zu uns reinholen und
zack. Irgendjemand muss ja arbeiten.
Genau. Und ihr könnt das auch ohne mich machen.
Es wird schwer,
aber es geht. Aber
es wird gehen.
Vielleicht gibt es ja eine Live-Schaltung von dort, wo du bist.
Vielleicht gibt es eine, genau. Vielleicht sogar eine Möglichkeit wäre, bei der Capital One Arena, Washington Capitals. Ja. Dort will ich sicher sein.
Kommt Alex Ovechkin auch in dem Fall?
Ja.
Hast du ihn angefragt?
Ich habe ihn ausgeladen. Er hat eigentlich hat mir geschrieben, er hat gesagt, hey, Mürk, wenn du Zeit hast, nehmen wir einen Kaffee. Und dann gesagt, hey, schau, Alex, sorry.
Also weißt du, wir haben ja keinen Kaffee. Oder? Wir haben ja schon erste Gäste, die uns zugesagt haben für zukünftige Folgen.
Aber das wird dann. Wenn das wir wird dann schon genug früh kommen.
Das kommt schon noch.
Genau. Und es wird nicht Joe Biden sein.
Nein.
Er würde eher auf die Fresse gehen, wenn er die Stege abgelaufen müsste.
Nein, das ist ein Skandal. Und dann wissen alle, wo wir sind. Das haben wir nicht, natürlich.
Genau.
Gell? Aber Ich kann nicht sagen, wo wir sind, aber heute Abend, wenn Vollmond ist, nein, heute ist nicht Vollmond, aber zunächst, wenn Vollmond ist, schaut doch erst auf.
Also, tschüss miteinander.
Schönen Abend.
Schöne Zeit, danke vielmals. Tschüss zusammen. Bam.